Hallo und herzlich willkommen zu deinem Veränderungskatalysator, dem Podcast zu Führung, Coaching und Wissenschaft. Mein Name ist Jasmin Schweiger, ich bin Wirtschaftspsychologin mit dem Schwerpunkt Führung, Gründerin der Online-Akademie für Leadership Coaching und auf der Mission, Führung zukunftsfähig, sinnhaft und nachhaltig auszurichten. Schön, dass du da bist und wir gemeinsam die Arbeitswelt der Zukunft gestalten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Veränderungskatalysators. Für diese Folge habe ich dir ein Training vorbereitet mit dem Titel Warum so viele Führungskräfte-Coachings scheitern. Dieses Training gebe ich normalerweise als Videotraining. Wir haben jetzt aber hier die Audiospur extra für den Podcast nochmal exportiert, sodass du das Ganze jetzt auch hier anhören kannst und die Erkenntnisse daraus für dich mitnehmen kannst. Du wirst in dieser Folge erfahren, was die drei größten Stolpersteine sind, aufgrund derer Führungskräfte-Coaching-Begleitungen scheitern. Du wirst den fachlichen Hintergrund dafür verstehen und du bekommst natürlich auch Impulse dafür, wie es anders gehen kann. Nun wünsche ich dir viel Spaß und gute Erkenntnisse mit dieser Folge. Herzlich willkommen zu diesem Videotraining, warum viele Führungskräfte-Coaching scheitern, indem ich dir die Bausteine für wirksames Führungskräfte-Coaching zeigen möchte. Du bist hier in diesem Videotraining richtig, wenn du zum einen bereits einen Coaching-Hintergrund hast, das heißt, du hast eine Coaching-Ausbildung oder steckst vielleicht noch mitten in der Coaching-Ausbildung und jetzt auch draufsatteln möchtest und als Führungskräftecoach durchstarten willst. Wenn es dein Ziel ist, dich als Coach so aufzustellen, dass du Führungskräfte wirksam und fundiert begleiten kannst, vielleicht hast du auch eben insbesondere ein Interesse an einer wissenschaftlichen Fundierung und du vielleicht sogar schon mit Führungskräften und Coaching gearbeitet hast, hier aber noch Optimierungspotenzial siehst. Wie gesagt, dass du mit Führungskräften schon gearbeitet hast, ist keine Voraussetzung, aber vielleicht hast du ja ansonsten schon irgendwie einen Bezug zu Führung, in dem du zum Beispiel schon selbst Führungskraft warst, aber auch das ist nicht unbedingt Voraussetzung. Oder vielleicht auch ja schon mehr mit dem Thema Führung in deinem Berufsalltag zu tun hattest. Was lernst du in diesem Videotraining? Zum einen erfährst du, was die drei größten Stolpersteine sind, aufgrund derer Führungskräfte-Coaching-Begleitungen scheitern. Du verstehst den fachlichen Hintergrund dafür, insbesondere den wissenschaftlichen Hintergrund. Ich bin ja Wirtschaftspsychologin und werde deswegen auch wirtschaftspsychologische Aspekte mit dir teilen. Und du bekommst Impulse dafür, wie es anders gehen kann. Das heißt, ich zeige dir auf, was du ja jetzt schon auch in deinen Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen anders tun kannst, sodass du effektiver und wirksamer arbeitest. Zunächst einmal zu mir. Ich möchte mich natürlich auch vorstellen. Mein Name ist Jasmin Schweiger und ich begleite als Mentorin Veränderungskatalysatoren. Das heißt Veränderungskatalysatoren, das heißt, dass ich all die begleite, die die Zukunft der Führung und der Arbeitswelt aktiv mitgestalten möchten. Das heißt, ich arbeite zum einen mit Führungskräfte-Coaches, aber auch mit Führungskräfte-TrainerInnen und natürlich mit Führungskräften selbst in Trainings- und Coaching-Formaten. Mein Motto ist Führung neu denken, Veränderung leben und dafür habe ich die Akademie für Leadership Coaching gegründet, beziehungsweise arbeite eben dafür auch mit Führungskräfte-Coaches und Führungskräften selbst. Jetzt möchte ich dir zunächst einmal ein bisschen was zu meiner Geschichte erzählen. Und zwar springen wir jetzt einige Jahre in die Vergangenheit zurück und du siehst hier ein älteres Foto von mir. Mit diesem Foto wurde ich als Personalreferentin vorgestellt. Kurze Zeit später, das heißt wenige Wochen später, wurde ich aber sogar schon Personalleiterin. Das geht ja so in kleineren mittelständischen Unternehmen, geht das ja auch manchmal sehr, sehr schnell. Und habe dann eben ein Team im Personalwesen geführt. Und dann ja, habe ich mich sozusagen selbst nochmal rechts überholt, beziehungsweise natürlich auch aufgrund der Tatsache, dass es dem Unternehmen nicht so gut ging, habe ich dann wenige Monate später personalseitig die Firmenschließung begleiten müssen. Das bedeutet, dass ich in dieser Zeit, ja, ich wurde ins kalte Wasser geschmissen sozusagen. Also ich habe mich beworben als Personalreferentin, habe kurze Zeit später dann die komplette Personalabteilung restrukturiert. Wir haben viele, viele neue Dinge aufgebaut. Da es eben vorher eben in einem Familienunternehmen ja noch nicht so professionell in der Personalabteilung zugegangen ist, aber eben hier der Wille da war, auch einiges neu zu machen. Und dann war es eben so, dass ich wenige Monate später tatsächlich die Firmenschließung begleitet habe. Da habe ich super viel gelernt, natürlich über das Thema Führung, über das Thema Personalmanagement. Und wir haben uns sehr bemüht, hier auch eine gute Lösung für die Mitarbeitenden zu finden. Das heißt, wir haben hier wirklich viele Dinge gestartet, wie zum Beispiel ja eine Firmenbörse, sodass sozusagen die Mitarbeitenden auch ja schauen konnten, wo sie sich denn in der Umgebung alternativ bewerben können. Wir haben ja versucht, einfach gute Lösungen zu finden, sodass die Mitarbeitenden hier auch einen guten Übergang haben. Und da habe ich super viel gelernt. Und ja, diese Zeit hat mich natürlich nachhaltig auch sehr, sehr geprägt. So, und jetzt ist es aber natürlich so, dass ich ja in einem schon auch anderen Bereich tätig bin. Ich habe es ja schon gesagt. Das heißt, ich bin Mentorin für das Thema wissenschaftlich fundierte Führung. Und vielleicht haben wir ja auch einige Dinge gemeinsam. Vielleicht bist du auch nicht unbedingt mit dem Status quo der Führung in vielen Unternehmen zufrieden und wünschst dir eben eine neue, motivierende, sinnhaftere und gesündere Arbeitswelt. Vielleicht willst du deine Energie auch konstruktiv und positiv nutzen, um als Führungskräfte-Coach maßgeblich etwas zu bewegen. Das heißt sozusagen weg von dem, ja, zu jammern sozusagen, wie es nicht gehen soll, sondern auch wirklich mal jetzt den Aufbruch zu schaffen und zu schauen, was können wir denn tun, um hier wirklich eine Veränderung zu bewirken, beziehungsweise Führungskräfte bei dieser Veränderung zu begleiten. Und du wünschst dir dafür ein solides fachliches Fundament, um deine Vision einer neuen Arbeitswelt nachhaltig Realität werden zu lassen. Ich habe es ja schon gesagt, ich arbeite mit Ansätzen aus der Wirtschaftspsychologie und der Führungsforschung. Ich habe ein Master of Science in Wirtschaftspsychologie und Leadership und das bringe ich ja in meine Coaching-Praxis und in meiner Trainertätigkeit natürlich alltäglich ein. Jetzt nochmal zu den Hard Facts hier auf einen Blick. Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe einen Master in Wirtschaftspsychologie und Leadership, bin zudem Beiratsmitglied im Masterstudienprogramm Wirtschaftspsychologie der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen, wo ich auch ja jetzt auch einige Jahre als Hochschuldozentin tätig war. Ich war früher, auch das hast du jetzt schon mitbekommen, Personalleiterin und war hier sehr generalistisch tätig im Bereich Human Resource Management, das heißt im Personalwesen. Habe vor allem Erfahrung in kleinen und mittelständischen Unternehmen. Da ist es ja so, dass man im Personalbereich hier auch ja sehr viele Bereiche abdeckt und hier ja auch sehr ganzheitlich denken muss, um hier ein gutes Personalmanagementsystem aufzustellen. Ich habe eine Ausbildung als systemischer Business Coach mit zahlreichen Weiterbildungen, habe ich das kombiniert im Bereich Coaching, Personal- und Organisationsentwicklung und ich bin Business Trainerin und ja, Trainerin in Führungskräfte, Lehrgängen. Was tue ich aktuell? Ich bin die Gründerin der Online-Akademie für Leadership Coaching. Das bedeutet, ich biete hier ja verschiedene Ausbildungsprogramme an für Führungskräfte-Coaches. Vor allem eben die Ausbildung zum Führungskräfte-Coach ist so das Herzstück der Akademie. Ich bin Mentorin für wissenschaftlich fundierte Führung und Leadership Coaching. Und ich bin selbst natürlich auch tätig im Bereich Führungskräfte-Coaching, Führungskräfte-Entwicklung, Führungskräfte-Training. Bei Brandlhof Consulting, das ist eben eine Unternehmensberatung, die ich zusammen mit meinem Vater leite und wo wir ja uns auf das Thema strategische Führungskräfteentwicklung spezialisiert haben. So, und jetzt möchte ich natürlich mit dir auch fachlich einsteigen. Du bist ja auch da, damit du fachlich etwas für dich mitnehmen kannst und möchte erstmal mit dir betrachten, woran Führungskräfte-Coaching denn eigentlich scheitert. Denn vielleicht kennst du das ja auch. Es gibt natürlich auch immer wieder Angebote für Führungskräfte, sich weiterzuentwickeln, aber nicht alle diese Angebote sind tatsächlich von Erfolg gekrönt. Und jetzt möchte ich mit dir mal so ein bisschen aufdröseln, was da auch Aspekte sein können, die da schief gehen. So, Führungskräfte-Coaching scheitert, weil zum einen ganz oft relevante Bausteine für den Führungserfolg vernachlässigt werden. Dazu gleich mehr, das heißt, ich werde dir natürlich diese Bausteine hier auch zeigen. Dann findet Führungskräfte-Coaching-Begleitung meist ohne Konzept und Fundierung statt. Ja, vielleicht kennst du das. Gerade wenn man eine Coaching-Ausbildung macht, da lernt man ja meistens Coaches über 1 bis 3 Coaching-Sessions zu begleiten und hier auch natürlich gute Impulse zu setzen. Das möchte ich ja auch nicht abstreiten. Aber wenn wir hier tatsächlich Führungskräfte dabei unterstützen möchten, ganzheitliche Führungskompetenz nachhaltig aufzubauen, dann brauchen wir hier natürlich ein bisschen mehr als 1 bis 3 Sessions. Und auch da möchte ich dir heute Einblicke geben. Und woran scheitert Führungskräfte-Coaching noch? Führungskräfte-Coaching scheitert, weil Voraussetzungen für erfolgreiche Veränderungen nicht berücksichtigt werden. Und auch da möchte ich dir natürlich jetzt dann einen fachlichen Einblick geben. So, hier noch vorher ein kleines Kundenbeispiel. Und zwar mit Melanie Hörens-Pissang habe ich gearbeitet, weil sie eben vor ihrer Zusammenarbeit unsicher war, ob sie denn überhaupt ein eigenes Angebot für Führungskräfte anbieten kann. Und ihre Hauptfrage im Zuge der Zusammenarbeit, auch sie hat eben an einem Ausbildungsprogramm für Führungskräfte-Coaches teilgenommen, war: Wie sieht ein sinnvolles Führungskräfte-Coaching-Programm aus? Und Melanie sagt selbst, durch die Zusammenarbeit mit Jasmin habe ich ein konkretes, zielgruppenspezifisches Leadership-Konzept entwickelt. Für mich war die Zusammenarbeit sehr wertvoll und es hat mich in meinem Vorhaben, das Programm bereit für Neues anzubieten, absolut bestärkt. So, und jetzt steigen wir gleich mal ein mit dem ersten Punkt. Ich habe ja gesagt, Führungskräfte-Coaching scheitert ganz oft, weil relevante Bausteine der Führungskräftekompetenz hier auch vernachlässigt werden. So, und da möchte ich mich zunächst einmal mit dir gemeinsam der Frage widmen, was denn überhaupt gute bzw. erfolgreiche Führung ist. Du kannst ja auch einmal kurz nachdenken, vielleicht auch dieses Video einmal kurz stoppen und überlegen, was ist denn für dich gute beziehungsweise erfolgreiche Führung. So, und du merkst vielleicht schon, dass ich hier zwei Fragen stelle letztendlich. Und zwar zum einen, was ist gute Führung und zum anderen, was ist erfolgreiche Führung? Denn wenn ich frage, was ist gute Führung, dann haben wir hier natürlich ganz oft irgendwie so ein moralisches Konstrukt, das wir damit verbinden. Also was heißt denn gut? Das ist ja irgendwie so eine moralische, ethische Frage eventuell auch. Und deswegen formuliere ich diese Frage sehr, sehr gerne um und frage, was ist denn erfolgreiche Führung? Denn es gibt natürlich sehr viel Forschung dazu, was denn Führungserfolg überhaupt ausmacht. Und dazu möchte ich mit dir zunächst einmal betrachten, was denn überhaupt Führung ist. Also, was ist die wissenschaftliche Definition von Führung? Damit starten wir jetzt mal. Und da gibt es drei Aspekte, die da relevant sind. Und zwar, zum einen hat Führung keinen Selbstzweck. Das heißt, wir führen ja nicht um der Führung willen, weil Führung so, ja, schön ist oder so cool ist oder so spannend ist, sondern Führung hat ja immer einen Zweck im Hintergrund. Das heißt, Führung ist letztendlich Mittel zum Zweck. Und dieser Zweck ist natürlich die Leistungserbringung im Organisationskontext. Denn was ist der Zweck in der Organisation? In der Organisation ist es natürlich so, dass wir eine Organisation auch schaffen möchten, die zukunftsfähig ist, die bestehen kann am Markt. Und da ist es erstmal egal, ob das eine Profit- oder eine Non-Profit-Organisation ist. Leistungserbringung im Organisationskontext ist wichtig, damit die Organisation erfolgreich wirtschaften kann und sozusagen am Markt bestehen kann. Beziehungsweise einfach, ja, wenn es eine Non-Profit-Organisation ist, natürlich auch so wirtschaftlich handeln kann. So, das bedeutet so, der erste Aspekt ist, Führung hat keinen Selbstzweck, sondern ist immer Mittel zum Zweck. Dann schauen wir uns den zweiten Aspekt an, und zwar Führung als Beeinflussung. Das heißt, Führung ist immer die Beeinflussung von einem Mitarbeitenden oder einer Mitarbeitenden oder auch einer Gruppe von Mitarbeitenden. Das bedeutet, wir haben sozusagen hier immer so eine soziale Interaktion im Fokus. Das heißt, wir haben jemanden, der führt, ja, und wir haben jemanden, der geführt wird oder eine Gruppe von Personen, die geführt wird. So. Und dann führt Führung immer auf ein gemeinsames Ziel hin. Das bedeutet, im Fokus steht ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Aufgabe oder ein gemeinsames Projekt, das eben sinnvoll erledigt werden soll. So, jetzt haben wir uns angeschaut, was Führung ist. Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter und schauen uns an, was Führungserfolg ist. Und Führungserfolg lässt sich in drei Säulen aufgliedern. Wir haben zum einen mal die ökonomische Effizienz als Hauptziel. Das heißt, ich habe es ja gerade schon gesagt, es geht darum, dass Organisationen wirtschaftlich handeln müssen. Und auch Non-Profit-Organisationen oder auch Behörden oder andere Organisationen, die jetzt sozusagen nicht Teil der freien Wirtschaft sind, Universitäten oder wer auch immer, ja, müssen natürlich wirtschaftlich agieren, um weiter bestehen zu können, um mit den finanziellen Mitteln, die sie zur Verfügung haben, auch sinnvoll umzugehen. Und am freien Markt ist es natürlich dann noch ja, stärker so, dass eben Wertschöpfung wirtschaftlich betrieben werden muss. Das heißt, dass hier natürlich Aspekte wie Gewinn, Umsatz, Rentabilität im Fokus stehen müssen, damit die Organisation überhaupt bestehen kann. Das heißt, ein wichtiger Aspekt, und das sollten wir auf gar keinen Fall verleugnen, von Führungserfolg ist eben der ökonomische Erfolg. So, dann haben wir als zweite Säule das Thema Prozesse und Problemlösungen. Das bedeutet, Führungskräfte sollten natürlich dafür sorgen, dass Prozesse in der Organisation gut laufen. Das bedeutet sozusagen, ja, dass wir schauen müssen, haben wir jetzt als Führungskraft entweder Prozesse gemeinsam mit den Mitarbeitenden geschaffen oder die Rahmenbedingungen für Prozesse geschaffen, die eben dafür sorgen, dass die Mitarbeitenden sich im Rahmen dieser Prozesse gut bewegen können und dass diese Prozesse natürlich auch sinnvoll sind und auch einzahlen auf die wirtschaftliche Wertschöpfung. So, und der zweite Aspekt dieser zweiten Säule ist das Thema gute Problemlösungen finden. Also das ist sozusagen so der kreativere Part. Also Prozesse sind ja meistens sehr, sehr strukturiert, aber wir haben natürlich auch einen kreativeren Part, so nenne ich das jetzt einfach mal. Es geht natürlich schon auch darum, dass wir gute Problemlösungen finden, in der Organisation oder im Team, dass wir innovativ sind, dass wir, wie gesagt, auch kreativ sind und auch vielleicht kreative Ideen einbringen. Also dass wir eben zukunftsfähig bleiben durch diesen Part der Problemlösungen. So, und auch dafür sollten natürlich Führungskräfte sorgen. Das heißt, Führungskräfte sollten einfach schauen, dass sie den Rahmen geben, also dass sie den Mitarbeitern den Rahmen geben, dass diese eben gute Problemlösungen auch finden dürfen, dass die das vielleicht auch ausprobieren dürfen und dass hier eben dem Raum gegeben wird. Dann haben wir noch eine dritte Säule von Führungserfolg und das heißt, dass wir hier noch einmal die Mitarbeitenden in den Fokus nehmen. Du hast dich vielleicht schon gefragt, wann kommt das? Also natürlich ist es so, dass Führungserfolg auch die Mitarbeitenden in den Fokus nimmt und zwar in Bezug auf zwei Aspekte. Das ist einmal die arbeitsbezogene Einstellung, das ist einmal die individualbezogene Einstellung. So, was versteckt sich da dahinter? Arbeitsbezogene Einstellung, das ist letztendlich ganz einfach. Das bedeutet, ja, Führungskräfte sollten eben die Rahmenbedingungen schaffen. Ich spreche jetzt schon wieder von Rahmenbedingungen. Also sie sind nicht nur 100% dafür verantwortlich. Natürlich hat der Mitarbeitende oder die Mitarbeitende auch einen ganz großen Anteil am Thema Führungserfolg. Aber Führungskräfte sollten eben auch dafür sorgen, dass die Rahmenbedingungen vorhanden sind für eine positive Einstellung gegenüber der Arbeit. Das bedeutet, sowas wie Arbeitszufriedenheit, sowas wie, dass Mitarbeitende eben motiviert an die Arbeit gehen, also Arbeitsmotivation, sich eben auch einsetzen für die Organisation. Also das bezieht sich alles auf die Tätigkeit, so sage ich das mal. Und dann haben wir noch die individualbezogene Einstellung. Das sind die Einstellungen, die die Mitarbeitenden oder das Team gegenüber der Führungskraft selbst haben. Das heißt zum Beispiel, akzeptieren die Mitarbeitenden den Einfluss der Führungskraft? Ja, also das bedeutet, nimmt sozusagen jetzt ein Mitarbeitender oder eine Mitarbeitende die Führungskraft als jemanden wahr, von dem eben eine gewisse Führungskompetenz auch ausgeht. Ja, also ist das jemand, von dem ich eben auch vielleicht Feedback annehme, von dem ich vielleicht auch, ja, mit dem ich gerne in ein Mitarbeitergespräch gehe. Ja, also das bezieht sich jetzt sozusagen auf die Beziehungsebene und so das Thema Einflussakzeptanz. Also das heißt, wird der Einfluss der Führungskraft auf das Team, die Mitarbeiter akzeptiert? Und auch das ist natürlich ein Teil des Führungserfolgs. Das heißt, je mehr eben der Einfluss der Führungskraft akzeptiert wird, je mehr eben diese Person als führungskompetent wahrgenommen wird, umso höher haben wir hier eben Werte bei dieser individualbezogenen Einstellung. So. Jetzt, was beeinflusst Führungserfolg? Wir haben uns jetzt angeschaut, was ist Führung? Wir haben uns angeschaut, was macht jetzt Führungserfolg aus? Also wie können wir das definieren und auch aufgliedern in einzelne Aspekte? Und was führt jetzt dazu, dass dieser Führungserfolg tatsächlich eintritt? Auch hier kannst du gerne nochmal eine kleine Pause machen und überlegen, ja, was aus deiner Sicht da eine Rolle spielt. Ich möchte mit dir jetzt natürlich auch weitergehen und dir das zeigen und möchte dir jetzt hier ein Rahmenmodell für Personalführung vorstellen. Das heißt, wir schauen uns jetzt wissenschaftliche Erkenntnisse einem Modell an. Ein Rahmenmodell ist letztendlich ein Gedankengerüst. Das bedeutet, dieses Rahmenmodell bildet natürlich nicht zu 100% die Realität ab, aber es clustert die Realität so ein bisschen. Das heißt, dass wir jetzt hier sozusagen ein Gerüst haben, an dem wir uns orientieren können, um zu schauen, haben wir denn alles beachtet, was eine Rolle spielt oder was sozusagen einen Einfluss hat auf Führungserfolg. So, das bedeutet, das ist jetzt einfach so ein Gedankengerüst, um ja so ein bisschen Ordnung im Gehirn zu schaffen. So. Und natürlich hat die Führungsperson, das ist jetzt der Punkt, bei dem wir starten, natürlich hat die Führungsperson einen Einfluss auf Führungserfolg. Das heißt, das macht jetzt, ist jetzt sozusagen die Persönlichkeit der Führungskraft. Also das bedeutet, was hat die für Persönlichkeitseigenschaften, was treibt die an, was ist deren Führungsmotivation, was ist auch vielleicht deren Intelligenz, was ist deren Menschenbild etc. Das sind halt alles sozusagen so Aspekte, die sich jetzt auf die Führungsperson selbst beziehen. Und früher ging man auch davon aus, da gab es so die Great Man Theory, da ging man davon aus sozusagen, dass man als Führungskraft geboren wird. Das heißt, entweder du bist es oder du bist es nicht. Also zur Zeit von Caesar oder so, ja? Oder auch Napoleon. So, davon gehen wir jetzt nicht mehr aus. Die Führungsforschung hat sich natürlich seitdem auch weiterentwickelt. Das bedeutet, ja, du siehst jetzt auch an diesem Modell so ein bisschen, wie diese Weiterentwicklung stattgefunden hat. Also, Führungsperson spielt eine Rolle, aber ist nicht das Einzige, was relevant ist. Dann haben wir das Thema Führungsverhalten. Das bedeutet, dass wir uns natürlich auch anschauen, wie verhält sich denn jetzt die Führungskraft? Ja, das eine sind so die Persönlichkeitseigenschaften und das zweite ist jetzt sozusagen das Verhalten. Und wenn wir uns das Führungsverhalten anschauen, dann spielen zum Beispiel so Aspekte eine Rolle wie, was ist denn der Führungsstil, was ist das Kommunikationsverhalten, was ist vielleicht auch das Verhalten bei Konflikten, was ist das Verhalten in Meetings etc. Also da gibt es ja verschiedene Führungssituationen, wo wir uns das Führungsverhalten anschauen können. Da spielt natürlich auch so Aspekte eine Rolle, wie zum Beispiel, wie geht die Führungskraft mit und Distanz um. Wie ist die Führungskraft in der Repräsentation und beim Netzwerken? Auch das spielt natürlich in der Führung eine Rolle. Also alle diese Aspekte, die können sich eben hier unter diesem Dach des Führungsverhaltens clustern lassen. So, und das Gute bei Führungsverhalten ist, dass wir Verhalten lernen können. Das bedeutet, eine Definition von Lernen, gibt verschiedene, aber eine Definition ist, dass Lernen Verhaltensänderung ist. Und das heißt natürlich, dass wir jetzt hier beim Führungsverhalten sehr, sehr gut mit Führungskräfteentwicklungsmaßnahmen ansetzen können. Ja, das heißt, Führungskräfte können neue Verhaltensweisen lernen. Führungspersönlichkeit lässt sich nicht so einfach verändern. Das ist relativ stabil über das Leben hinweg. Relativ stabil, weil es natürlich kann schon auch durch eine persönliche Krise oder so zu einer Veränderung kommen. Aber es ist relativ stabil. Das heißt, hier spielt natürlich das Thema Selbstführung, Selbstkenntnis, Selbstmanagement eine Rolle. Aber Führungsverhalten, da haben wir sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie hier gelernt werden kann und das Führungsverhalten verändert werden kann. So, dann haben wir jetzt hier schon den Führungserfolg. Das heißt, hier siehst du jetzt so die zweite Phase, sage ich mal, der Führungsforschung, wo man gesagt hat, okay, wir sollten uns jetzt das Führungsverhalten auch anschauen. So, aber wir gehen noch einen Schritt weiter. Ist noch nicht alles. So, wir haben natürlich auch das Thema der Führungsbeziehungen. Was heißt Führungsbeziehungen? Das heißt die Beziehung zwischen der Führungskraft und den Geführten, also dem Team, den Mitarbeitenden. Und auch diese bringen natürlich eine bestimmte Persönlichkeit mit ein, ein bestimmtes Verhalten mit ein. Also das ist ja nicht so, dass sozusagen Geführte immer ja einfach nur das machen, was die Führungskraft sagt. Das war ja vielleicht früher so eine Idee, sondern als geführt, du bist ja auch selbst schon mal sicher geführt worden, hast du natürlich auch eigene Ideen, eine eigene Persönlichkeit, ein eigenes Verhalten und hast damit auch einen Einfluss auf den Führungserfolg. Das heißt, was ist dein Anteil als Geführter am Führungserfolg? Also nicht nur die Führungskraft hat einen Anteil, sondern auch die Geführten. Und auch das sollten wir uns genauer anschauen. Also das ist sozusagen so diese Followership. Also die Führungsforschung ist natürlich auch sehr geprägt von vom Englischen. Das heißt, das ist so diese Followership, Followership-Forschungsrichtung, die auch immer mehr Einfluss auf das Thema Führungsforschung hat. So, und dann spielt natürlich auch die Führungssituation eine Rolle. Also das ist zum Beispiel die Situation in der Organisation. Also was haben wir da zum Beispiel für ein Bild von Führung? Also welche Führungskultur herrscht in der Organisation? Was herrscht allgemein für eine Organisationskultur? Welches Bild haben wir von Führungserfolg in der Organisation? All das spielt natürlich eine Rolle. Also Führungssituation bezieht sich zum einen auf die Organisation, bezieht sich aber zum anderen auch auf die allgemeine Situation. Also ein Beispiel, das ich da immer bringe, im Rahmen von einer weltweiten Pandemie wie jetzt Covid, führt es sich natürlich anders oder auch im Rahmen von zum Beispiel Klimakrise, führt es sich anders, als wenn im Außen alles ruhig ist. Ja, das heißt, wir sollten uns sozusagen bei Führungssituationen natürlich die Situation in der Organisation anschauen, wir sollten uns die Situation in der Branche anschauen und wir sollten uns die Situation, also die allgemeine Situation, ja, die Weltwirtschaftslage sozusagen anschauen. Also natürlich auch die Situation in dem Land, ja, in dem Kontinent, aber eben auch weltweit, weil wir natürlich immer mehr vernetzt sind und auch sehr globalisiert handeln, ja. Genau. Also das bedeutet, wir haben jetzt hier, ich sage mal, vier Aspekte, die eine Rolle spielen und einen Einfluss nehmen auf Führungserfolg. Und du siehst schon, das sind einfach Cluster, ja. Aber das gibt jetzt schon mal so ein bisschen Orientierung, was wir da auch betrachten sollten. So. Und aus diesem Rahmenmodell für Führung, hier siehst du jetzt nochmal so die Unteraspekte, also Führungsperson, Führungsverhalten, Führungsbeziehungen, Führungssituation. Aus diesem Rahmenmodell für Führung können wir jetzt Bausteine für die Führungskräfteentwicklung, für das Führungskräftecoaching ableiten. Und das machen wir jetzt mal. Und zwar, was sind Bausteine für das Führungskräftecoaching? Wir haben einmal den Baustein der Selbstführung. Das heißt, das ist sozusagen alles, was sich so auf die Führungspersönlichkeit und so das selbstbezogene Verhalten auch bezieht. Also das bedeutet, Aspekte, die hier im Coaching eine Rolle spielen, sind sowas wie Persönlichkeit, das zu reflektieren, sich selbst dazu auch kennenzulernen als Führungskraft, das Thema Selbst- und Führungsmotivation, das Thema Selbstmanagement, aber auch sowas wie Selbstwirksamkeit, Resilienz etc. Also all das, was sozusagen sich auf das Selbst bezieht. Dann haben wir als zweiten Baustein den Baustein der Mitarbeiterführung. Was heißt Mitarbeiterführung für mich? Also ich habe das so geclustert in meiner Arbeit, dass ich sage, Mitarbeiterführung heißt, wenn wir eben eine 1-zu-1-Führung haben. Das heißt, eine Führungskraft, ein Mitarbeitender, eine Mitarbeitende. Genau, so. Also, was spielen hier für Aspekte eine Rolle? Sowas wie Mitarbeitermotivation und Bedürfnisse, sowas wie Arbeitszufriedenheit, Leistungsbereitschaft und ein riesen, riesen Baustein im Coaching von dem Thema Mitarbeiterführung ist für mich das Thema Mitarbeitergespräche führen. Also, das spielt immer eine riesige Rolle, weil natürlich Mitarbeitergespräche auch so das Führungsinstrument Nummer 1 sind und ja, also ich habe eigentlich kein Führungskräfte-Coaching, keine Führungskräfteentwicklung, wo nicht auch das Thema Mitarbeitergespräche führen eine Rolle spielt. Dann haben wir das Thema Teamführung. Teamführung ist jetzt für mich sozusagen, eine Führungskraft führt ein ganzes Team, da sind mehrere Personen in diesem Team. Und da haben wir sowas wie Kommunikation im Auftreten im Team, Führungsstil, Personalmanagement, wie kann ich Konflikten im Team begegnen, wie kann ich mein Team weiterentwickeln und so weiter. Also das sind einfach so Beispiel, Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und dann haben wir das Thema Organisationsführung. Also Organisationsführung heißt, ich kenne interne und externe Faktoren und Einflüsse, die eine Rolle spielen, die sich eben auf die Organisation auswirken. Wir haben Strategieentwicklung, wir haben auch sowas wie unternehmerisches Denken als Führungskraft. Wir haben auch generell sowas wie Veränderungsprozesse und Change Management, die sich jetzt vielleicht auf eine Organisation als Ganzes auch beziehen und dann eine Rolle natürlich auch für die Führungskraft spielen. Organisationsführung nimmt, ja, es kommt darauf an, in welcher Hierarchieebene die Führungskraft ist, mit der man eben arbeitet. Das nimmt eben einen mehr oder minder großen Anteil dann ein. Also wenn man jetzt zum Beispiel mit einer Geschäftsführerin arbeitet, dann spielt natürlich das Thema Organisationsführung eine sehr, sehr große Rolle. Und wenn wir jetzt aber mit jemandem arbeiten, der jetzt, was weiß ich, in der dritten Führungsebene ist, dann spielt das vielleicht jetzt nicht so eine große Rolle. Dann ist das jetzt vielleicht eher so, okay, lass uns mal schauen, wie du vielleicht auch unternehmerischer denken kannst. Aber da geht es ja nicht darum, jetzt die ganze Organisation zu leiten. Genau, also das heißt, das sind letztendlich jetzt so diese vier Bausteine für das Führungskräftecoaching, die wir jetzt ableiten können von diesem Rahmenmodell. Was heißt das für deine Praxis? Was kannst du jetzt konkret tun? Na, zum einen mal solltest du alle vier Bausteine des Führungskräftecoachings natürlich beachten. Du solltest natürlich auch für alle vier Bausteine fachliche Hintergründe wissen. Also das bedeutet, also für mich sind das auch immer wissenschaftliche Hintergründe, ja, also kennst du Motivationstheorien zum Beispiel, kennst du ja, Modelle der Strategieentwicklung und Zukunftsforschung, kennst du Resilienzmodelle, also hast du da sozusagen, ist das jetzt einfach mal Beispiel, aber hast du da sozusagen ein fachliches Grundgerüst, auf das du dich dann fußen kannst. Und rüste dich natürlich für alle vier Bausteine methodisch auf, ja? Also hast du Methoden für Selbstführung, für Mitarbeiterführung, also für das zum Beispiel für das Thema Mitarbeitergespräche vorbereiten, Mitarbeitergespräche führen, hast du da Methoden? Dann natürlich auch für das Thema Teamentwicklung, wie kann man die Situation im Team analysieren, wie kann man da Maßnahmen ableiten, solche Aspekte beispielsweise. Und hast du zum Beispiel auch Methoden für das Thema Organisationsführung, zum Beispiel Entscheidungen vorbereiten, Zukunftsszenarien entwickeln, so diese Geschichten spielen da zum Beispiel eine Rolle. Jetzt kommen wir nochmal zu einem Kundenbeispiel, und zwar mit Caroline habe ich gearbeitet, auch im Rahmen der Ausbildung zum Führungskräftecoach. Und Caroline entwickelte in der Zusammenarbeit mit mir ein 100-Tage-Programm für angehende Führungskräfte. Warum 100 Tage? Du kennst das vielleicht, dass PräsidentInnen, BundeskanzlerInnen ganz oft eben nach 100 Tagen nochmal beurteilt werden. Genau, und sie hat das eben dann auch dementsprechend dann aufgesetzt, dass sie gesagt hat, okay, auch, ich sag mal, in Anführungsstrichen, andere Führungskräfte werden eben nach 100 Tagen ganz oft beurteilt oder haben dann nochmal so ein Check-in. Und sie hat eben auch auf diese vier Bausteine gesetzt, die ich dir jetzt gerade vorgestellt habe: Selbstführung, Mitarbeiterführung, Team- und Organisationsführung. Und welche Transformation stand jetzt bei ihr im Fokus? Bei ihr ging es eben darum, vom überforderten Führungsneuling zur entspannten, erfolgreichen Führungskraft zu kommen und ja, dort diesen Schritt zu gehen. So, jetzt haben wir den ersten Schritt besprochen. Jetzt möchte ich mit dir Punkt 2 durchgehen, und zwar, was macht ein wirksames Konzept für Führungskräftecoaching aus? Und das heißt, vielleicht erinnerst du dich noch, ich habe ja gesagt, Führungskräftecoaching scheitert auch, weil die Führungskräftecoaching-Begleitung ohne Konzept und Fundierung stattfindet. Und jetzt möchte ich mit dir betrachten, welche Aspekte du da zum Beispiel beachten könntest, damit du wirksamer mit Führungskräften im Coaching oder auch im Training oder in anderen Entwicklungsmaßnahmen arbeiten kannst. So, und da starte ich mal mit einem Plädoyer für die wissenschaftliche Fundierung, denn wissenschaftlich fundiertes Führungskräftecoaching schlägt die Brücke zwischen dem, was die Wissenschaft herausgefunden hat, und dem, was die Praxis tut. Und ja, du kennst es ja vielleicht ganz oft, es gibt ja so, so viele Ansätze am Markt, so viele Theorien, Modelle und so weiter. Und da ist es halt sehr, sehr, sehr hilfreich, einen Filter zu haben. Und für mich ist dieser Filter eben die wissenschaftliche Fundierung, dass ich sage, okay, Lass uns mal schauen, was ist denn jetzt wirklich fundiert und was sollten wir besser aussortieren? Ich habe da eben ja so eine Messermetapher ganz oft. Und zwar sage ich, also wir haben ja in der Küche verschiedene Messer. Mit manchen schneiden wir Gemüse, mit manchen schneiden wir vielleicht Fleisch, dann haben wir vielleicht Messer speziell für Käse und so weiter. Und dann gibt es halt Messer, die sollten wir eher aussortieren. Genau, und das ist eben jetzt für mich diese wissenschaftliche Brille. Die wissenschaftliche Brille hilft dabei, eben Ansätze, Methoden und so weiter auszusortieren. Und ich weiß, dass viele Coaches auch sehr intuitiv arbeiten, was natürlich auch nicht schlecht ist. Also du brauchst natürlich immer in Menschenarbeit, brauchst du die Intuition, weil du kannst ja nicht alles zu Tode planen, du kannst nicht alles zu Tode wissenschaftlich fundieren. Also du brauchst ein gewisses Gespür für Menschen und du brauchst die Intuition. Aber uns können eben auch psychologische Urteilsfehler unterlaufen. Ja, dass wir eben der Meinung sind, okay, das müsste jetzt so sein, aber eigentlich ist es gar nicht so. Das heißt, wir sind hier irgendwie in eine psychologische Falle letztendlich getappt. Das heißt, was ich dir empfehle, ist, erstelle ein wissenschaftlich fundiertes Konzept, um eben dein Coaching wirksamer zu machen. Das heißt, du hast eben, wenn du mit mir zum Beispiel auch arbeitest, letztendlich dann ein Konzept, das natürlich methodisch Hand und Fuß hat, aber wo du auch sagen kannst, okay, auf diesen wissenschaftlichen Ansätzen beruht und basiert das jetzt. Und da gibt es auch nicht den einen einzigen Ansatz, den ich dir da zeigen werde, weil das ist letztendlich auch nicht die Realität. Da brauchen wir auch nicht einen Schlüssel und können alle Häuser aufsperren, sondern da brauchen wir halt verschiedene Schlüssel, je nachdem, was gerade, ja, welche Tür, durch welche Tür wir gerade treten wollen. Und so ist das natürlich auch im Coaching. So, und jetzt möchte ich dir eben eine Studie vorstellen, die sich mit der Frage beschäftigt hat, wie denn Führungskräfteentwicklung wirksamer stattfinden kann. So, und da möchte ich dir jetzt einfach diese Beispiele oder diese Aspekte, die da rausgearbeitet wurden, vorstellen und erstmal so auf, kannst du erstmal so ein bisschen auf dich wirken lassen. Also, Führungskräfteentwicklung ist wirksamer, wenn vorher eine ausführliche Bedürfnisanalyse durchgeführt werden. Also das bedeutet natürlich so das Thema Auftragsklärung und dann das Thema Zielklärung spielt einfach eine riesige, riesige Rolle. Und der Erfolg steht und fällt mit diesem, mit eben dieser erfolgreichen oder beziehungsweise ausführlichen Bedürfnisanalyse. Erfolgreich sei ja mal dahingestellt, aber eben mit dieser ausführlichen Bedürfnisanalyse. So, dann haben die herausgefunden, dass längere Programme effektiver sind. Also sie haben eben geschaut, okay, wie effektiv ist es, wenn wir eben so Impulsentwicklung machen versus wenn wir eben wirklich über mehrere Monate, mehrere Wochen hier strukturiert ein Programm aufsetzen. Und dabei kam ganz klar raus, dass längere Programme effektiver sind. Also mein Ansatz ist es ja zum Beispiel, dass ich eben sehr gerne über mehrere Monate arbeite. Also ich sage mal 4 Monate oder mein liebster Zeitraum sind da auch 6 Monate, weil es braucht eben Zeit, bis die Veränderung hier fruchtbar auch werden kann und bis da auch wirklich ja, das Ganze angekommen ist. So, dann ist es effektiver, über diesen längeren Zeitraum mehr Einheiten zu verteilen, statt wenige längere Einheiten. Das heißt, ja, ich sage mal, mehr kürzere Einheiten, also jetzt zum Beispiel bei der Ausbildungs- und Führungskräftecoach ist es ja auch so, dass wir uns eben immer für diese 2-Stunden-Workshops treffen und eben uns eben auch häufiger treffen und ich nicht sage, okay, lass uns jetzt eine Woche Blog-Seminar machen. Könnte man auch machen. Aber ist eben nicht so effektiv und das, was ich intuitiv vermutet habe, sozusagen, wurde eben in dieser Studie auch bestätigt. Und das ist eben auch im Führungskräfte-Coaching so, da merke ich halt, wenn ich jetzt mit dieser Person tatsächlich über mehrere Monate arbeite, dann fruchtet das viel mehr. Da geht viel mehr voran und der Transfer in die Praxis ist auch erfolgreicher. Dann Methodenvielfalt anzuwenden, insbesondere praxisorientierte Übungen. Ja, das ist natürlich super wichtig. Was heißt Methodenvielfalt? Also nicht immer nur mit der gleichen Methode zu arbeiten, sondern halt zu sagen, okay, wir probieren verschiedene Dinge aus. Wir haben vielleicht auch eine Mischung aus 1 zu 1 und in der Gruppe oder sowas. Auch das wäre natürlich eine Möglichkeit. Und natürlich auch praxisorientierte Übungen. Und deswegen habe ich es zum Beispiel dann auch so gemacht, dass ich diese ganzen wissenschaftlichen Ansätze, die ich erlernt habe, so im Rahmen meines Studiums, aber auch im Rahmen von weiteren Weiterbildungen, die ich gemacht habe, dass ich die eben dann immer sehr, sehr stringent auch auf die Praxis wieder anwende und sage, okay, also was heißt das jetzt für die Praxis? Was kannst du jetzt konkret an deinem in deinem Arbeitszimmer oder an deinem Schreibtisch jetzt morgen anders tun? Ja. Und dass du jetzt nicht nur so ein theoretisches Modell im Kopf hast, sondern wirklich weißt, das werde ich jetzt anders umsetzen. Ja? Dann Feedback anbieten. Auch das ist natürlich ja, hilfreich. Also da auch mal wirklich zu sagen, ich spiegel jetzt auch mal oder was fällt mir jetzt vielleicht als Coach auf oder als Führungskräfteentwickler in auf. Und da ist es eben super hilfreich, auch Feedback anzubieten. Also nicht nur Feedback anzunehmen natürlich, sondern auch Feedback anzubieten. Und Face-to-Face ist effektiver als Selbstlernprogramme. Also Face-to-Face heißt, dass wir eben Live-Elemente haben und nicht nur einen Online-Kurs im Selbstlernformat. Und für mich war das zum Beispiel auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich stelle auch um. Also in jedem meiner Programme gibt es eben Face-to-Face, Aspekte. Auch wenn ich mit einer Lernplattform arbeite, ist das für mich ergänzend und das Herzstück jeder Begleitung ist für mich das Face-to-Face, also die Live-Geschichten, die Live-Sessions, wo wir uns dann wirklich auch sehen und miteinander arbeiten, entweder im 1:1 oder in der Gruppe. So, was heißt das jetzt für deine Praxis? Was kannst du konkret tun? Also mein Tipp Nummer 1 ist, erstelle ein Konzept für deine Führungskräfte-Coaching-Begleitungen. Also geh nicht einfach ohne Konzept los. Das kann natürlich auch immer wieder gute Impulse geben. Und ja, natürlich sind auch Führungskräfte dankbar dann auch sehr häufig für jeden Impuls. Aber wenn du dann nochmal wirksamer und tiefer arbeiten möchtest, empfehle ich dir tatsächlich, mit dem Konzept zu arbeiten. Dann beachte natürlich die gerade genannten Aspekte für wirksame Konzepte, also längere Begleitungen, kürzere Einheiten in diesen Begleitungen, Methodenvielfalt, praxisorientierte Übungen, Face-to-Face, vor Selbstlerneinheiten und so weiter. Und setze auf wissenschaftliche Fundierung und bilde dich zu Aspekten der Führungs- und Coaching-Forschung weiter. Also das kann ich dir halt wirklich ans Herz legen, dass du da auch wirklich up-to-date bleibst und eine gute Fundierung hast. So, und ein Bonustipp ist dann noch, nutze wissenschaftlich fundierte Diagnostikverfahren. Das heißt, ich arbeite zum Beispiel mit Verfahren der Persönlichkeitsdiagnostik, aber auch sowas wie Transferstärke-Diagnostik, werde ich dir auch gleich nochmal was dazu erzählen, jetzt im dritten Punkt. Stärkentests und so weiter. Also da ist es eben sehr, sehr hilfreich, mit wissenschaftlich fundierten Diagnostikverfahren zu arbeiten, um da noch ja wirklich ein gutes Analysetool dann an der Hand zu haben. Und das ist ja auch schon irgendwie ein Feedback, ja. Das heißt, wenn jetzt jemand einen wissenschaftlich fundierten Test macht und dann den Auswertungsreport bekommt über mehrere Seiten, dann hilft das auch schon, sich da auf dieser Basis zu reflektieren. Das heißt, der Feedback muss nicht nur von dir kommen, das kann natürlich auch von so einem Testverfahren kommen. Dann hier noch ein Kundenbeispiel, und zwar Ramona entwickelte in der Ausbildung zu Führungskräftecoach sogar zwei Konzepte mit mir zusammen, ein Coaching-Konzept und ein Trainingskonzept. Und sie begleitet Unternehmerinnen im Einzelhandel und Bäckerei auf dem Weg zur souveränen Führungskraft. Dabei setzt sie eben auch eine Kombination aus Self-Leadership, also das so der Selbstführungsaspekt, dann natürlich Mitarbeiterführung, Organisationsführung und Verkauf. Also hier haben wir jetzt die Unternehmerinnen, da brauchen wir natürlich auch den Organisationsführungsaspekt. Und Verkauf brauchen wir, weil es natürlich hier auch Unternehmerinnen, Einzelhandel und Bäckerei sind, die da steht und fällt natürlich der Unternehmenserfolg dann auch mit den Verkaufsfertigkeiten. Dann schauen wir uns jetzt den dritten und letzten Punkt an, und zwar psychologische Komponenten für Veränderungserfolg. Und das basiert jetzt hier eben auf der Annahme, dass Führungskräfte-Coaching scheitert, weil Voraussetzungen für erfolgreiche Veränderungen nicht berücksichtigt werden. So, was ist denn psychologisch notwendig für erfolgreiche Veränderungen? Auch da kannst du gerne noch mal kurz stoppen und reflektieren. Und ich möchte dir jetzt natürlich gleich mal zeigen, was hier relevant ist. Also, es gibt vier Komponenten für Veränderungserfolg. Gerade natürlich auch ja, im Coaching, im Training ist das ja das Wichtigste, dass eben diese Veränderung auch tatsächlich erfolgreich umgesetzt werden kann. So, was ist der erste Punkt? Der erste Punkt ist die Zielklarheit, also beziehungsweise Zielstimmigkeit. Was heißt das? Dass eben die Person, die sich verändern möchte, weiß, das ist mein Ziel, also ist das für mich ganz klar, da möchte ich hin. Und Zielstimmigkeit heißt, ich kann mich mit diesem Ziel identifizieren. Also ich habe nicht einen inneren Widerstand, wenn ich an dieses Ziel denke, sondern wenn ich an dieses Ziel denke, dann ja, sage ich innerlich, ja, ich möchte das erreichen, das passt für mich, damit kann ich mich identifizieren. Also da merkst du schon, dass es natürlich schwierig ist, wenn jetzt jemand geschickt wird zu dir, ja, geschickt ins Coaching, geschickt ins Training und selber sozusagen sich gar nicht mit diesem Ziel identifizieren kann, dann funktioniert das meistens auch nicht. Genau, also als erstes solltest du Zielklarheit und Zielstimmigkeit abprüfen. Dann das zweite ist Motivation und Entschlossenheit für die Umsetzung. Also wir haben zum einen Zielklarheit, also ich weiß, wo ich hin will, ich kann mich mit dem Ziel identifizieren und ich bin motiviert und entschlossen, da auch in die Umsetzung zu gehen. Ja, also wenn ich mich mit dem Ziel identifizieren kann, aber wie zum Beispiel, ich möchte bessere Mitarbeitergespräche führen, ja, da kann jetzt vielleicht die Führungskraft ja sagen, ja, das will ich, aber dann nicht motiviert ist, da auch was dafür zu tun, dann wird es nicht funktionieren. Dann haben wir den dritten Aspekt, das ist die Transferstärke. Das ist sozusagen eine Kompetenz, die ja hilfreich dabei ist, das Gelernte in die Praxis anzuwenden, dazu gleich noch mehr. Und wir haben das unterstützende Umfeld. Was heißt unterstützendes Umfeld? Das heißt, ist denn die eigene Vorgesetzte damit einverstanden, dass ich das jetzt mache? Wie sieht es denn aus mit meinem Team? Werde ich von meinem KollegInnen und von meinem Team unterstützt? Habe ich genug Zeit überhaupt für die Umsetzung? Also auch das spielt hier eine Rolle, damit sozusagen der Veränderungserfolg eintreten kann. So, und jetzt schauen wir uns mal die Veränderungskompetenz an. Das bedeutet, Veränderungskompetenz setzt sich aus zwei Aspekten zusammen. Wir haben einmal die Veränderungsbereitschaft und wir haben die Veränderungsfähigkeit. Starten wir mal mit der Veränderungsbereitschaft. Bei der Veränderungsbereitschaft stellt sich die Person die Frage, ist die Veränderung wirklich notwendig? Also das findet auf kognitiver Ebene, also auf der Ebene des Denkvermögens statt. Also hier stellt sich die Person die Frage, ist Veränderung wirklich notwendig? Und nur wenn die Antwort ja ist, ist eben so eine Veränderungsbereitschaft vorhanden. Und dann haben wir noch eine emotionale Veränderungsbereitschaft. Das heißt, wenn ich an die Veränderung denke, habe ich da positive Emotionen, also Freude, Begeisterung, vielleicht auch Erleichterung, wenn ich jetzt endlich ein Mitarbeitergespräch vielleicht besser führe als vorher. All diese Aspekte spielen hier eine Rolle. Das heißt, Veränderungsbereitschaft ist wirklich diese Motivation und die Entschlossenheit für die Umsetzung. Und dann haben wir die Veränderungsfähigkeit als zweiten Aspekt der Veränderungskompetenz. Das heißt, ist jemand fähig, eine Veränderung umzusetzen? Hat er oder sie die dafür notwendigen Kompetenzen? Veränderungsbereitschaft muss die Person schon mitbringen. Das heißt, wir können jetzt nicht jemanden hinschleppen, ja? Aber bei der Veränderungsfähigkeit, hier können wir sehr, sehr gut gemeinsam arbeiten. Das heißt, hier können wir Kompetenzaufbau gemeinsam betreiben und sagen, ich unterstütze dich jetzt dabei, zu deinem Veränderungsziel zu kommen, indem ich dich dabei unterstütze, diese notwendigen Verhaltensweisen, die notwendigen Kompetenzen aufzubauen. Dann kommen wir zur Transferstärke. Also Transferstärke ist eben die persönliche Kompetenz, Lern- und Veränderungsimpulse selbstverantwortlich und erfolgreich und nachhaltig in der Praxis umzusetzen. Diese Transferstärke hat vier Komponenten. Das heißt, einmal ist das die Offenheit für Fortbildungsimpulse, das ist nicht Neugier. Es gibt ganz viele Leute, die sind neugierig, wollen aber dann letztendlich nichts für sich annehmen und nichts für dich umsetzen. Also das heißt, Offenheit für Fortbildungsimpulse heißt, bin ich auch bereit, das mal auszuprobieren und mal zu testen, auch wenn das vielleicht am Anfang noch nicht so einfach ist. Dann haben wir die Selbstverantwortung für den Umsetzungserfolg. Selbstverantwortung für den Umsetzungserfolg heißt, ich übernehme, also beziehungsweise die Führungskraft an dieser Stelle übernimmt die Verantwortung und sagt, ja, ich habe jetzt zwar hier jemanden als Begleiterin dabei, das heißt, ich habe jetzt hier jemanden, der mich unterstützt, aber ich bin selbst verantwortlich für diese Umsetzung. Dann haben wir das Rückfallmanagement im Arbeitsalltag, das heißt, Rückfallmanagement bedeutet, wenn ich auch mal nicht so erfolgreich bin, also wenn es auch gerade mal nicht funktioniert, fange ich dann wieder neu an? Gehe ich dann trotzdem wieder am nächsten Tag an meinen Schreibtisch und sage, okay, heute probiere ich es nochmal neu, auch wenn es vielleicht gestern nicht funktioniert hat? Und dann haben wir das positive Selbstgespräch bei Rückschlägen. Das heißt, wie spreche ich selbst mit mir, wenn ich gerade mal den Rückschlag erlitten habe? Also sage ich dann, okay, ja, ich gehe jetzt dann nochmal neu dran, ich probiere das jetzt nochmal neu aus. Oder sage ich zu mir selbst, nein, du bist ja so ein Depp, ist ja klar, dass du das nicht schaffen wirst. Das wäre jetzt ein Beispiel für ein negatives Selbstgespräch. Genau, also diese vier Komponenten brauchen wir eben, damit jemand in der Lage ist, diese Lern- und Veränderungsimpulse selbstverantwortlich, erfolgreich und nachhaltig in der Praxis umzusetzen. Und das unterstützende Umfeld, das habe ich gerade schon gesagt, das ist jetzt hier im Business-Bereich, sind das drei Komponenten, also interessierte Vorgesetzte, motivierende Teamkultur und natürlich auch Zeit für Neues und Übung. Also ich brauche wirklich die Zeit, das auch auszuprobieren und ja, auch natürlich jemand im Umfeld, der mich dabei anfeuert und sagt, ja, ich bin auch positiv darüber, dafür eingestellt, dass du das jetzt eben auch umsetzen kannst und machst. Also, all diese Aspekte sind natürlich relevant, aber die Endverantwortung liegt bei der Führungskraft, die sich verändern möchte. Das heißt, hier setzen wir in der Begleitung an, ja. Also auch wenn jetzt die Person vielleicht eine Führungskraft hat, also selbst eine Führungskraft hat, die nicht so begeistert ist von dieser Veränderung, die Endverantwortung liegt immer noch beim Coachee selbst oder beim Trainee. Und hier setzen wir eine Begleitung an. Also wir setzen jetzt nicht an, dass wir sagen, okay, ich verändere jetzt mit dir gemeinsam deine Vorgesetzten, sondern wir setzen dabei an, die Führungskraft selbst zu unterstützen. Was heißt das jetzt für deine Praxis? Also was kannst du nun konkret tun? Wichtig ist, dass du die genannten psychologischen Aspekte für erfolgreiche Veränderungen beachtest und dies bereits bei deiner Konzeptionierung mitbedenkst. Das bedeutet, zum Beispiel, dass du schon vorher überlegst, wie kann ich die Auftrags- und Zielklärung erfolgreich gestalten, dass ich diese Aspekte abdecke. Wie kann ich auch zwischendrin immer wieder darauf eingehen, wenn es zum Beispiel mal hakt und mal gerade nicht weitergeht in dem Veränderungsprozess. Wie kann ich darauf eingehen, um herauszufinden, woran es denn gerade liegt? Ich habe dir jetzt ja einen Blumenstrauß von Aspekten gezeigt, ja. Und ja, da muss man dann eben noch mal genauer drauf schauen und sagen, was ist denn jetzt genau das Problem, woran liegt es denn gerade? Dann sorge von Beginn an natürlich für Zielklarheit und Zielstimmigkeit durch eine ausführliche Auftrags- und Zielklärung und konzeptioniere es so, dass die Motivation und Entschlossenheit für die Umsetzung aufrechterhalten bleiben und werden. Bonustipp ist dann noch, dass du ein atmendes Konzept erstellen kannst. Was heißt das für mich? Das heißt, dass ich mittlerweile immer mehr dazu tendiere, Konzepte zu erstellen, wo es auch ja Raum dafür gibt, zum Beispiel für offene Fragen nochmal zu klären. Also ich sage, das heißt, Sessions, die noch nicht bis ins Letzte durchgeplant sind, sondern wo Raum ist für Fragen, für Feedback, für aktuelle Praxisfälle und so weiter. Also das ist für mich ein atmendes Konzept und das, ja, das mache ich immer mehr, weil wir eben nicht nur Inhalte durchhauen wollen, sondern natürlich auch schauen wollen, dass Raum für die Veränderung auch wirklich da ist. Hier haben wir noch ein Kundenbeispiel von Ilja. Bei Ilja dreht sich alles um authentische Führung. In der Zusammenarbeit mit mir erstellt er dafür eine 6-monatige Coaching-Begleitung. Das heißt, wir haben zum einen in der Ausbildung zum Führungskräftecoach miteinander gearbeitet und aber auch 1:1 gearbeitet. Und Ilja war es von Anfang an wichtig, eine nachhaltige Begleitung zu konzipieren. Dafür kombiniert er Methoden aus Emotionscoaching und Leadership-Coaching und erreicht langfristige Erfolge mit seinen Coaches. So, jetzt habe ich dir natürlich diese drei Beispiele gezeigt oder diese drei Aspekte gezeigt, was du auch anders machen kannst, damit du wirksamer und fundierter mit Führungskräften im Coaching oder auch im Training zusammenarbeiten kannst. Wie geht es jetzt weiter? Also was sind deine möglichen nächsten Schritte? Option 1 ist natürlich, dass du deine nächsten Schritte alleine gehst und sagst, okay, jetzt habe ich schon so viel gelernt, jetzt möchte ich das erstmal für mich umsetzen. Es kann aber natürlich sein, dass du trotzdem weiter in Fallen tappst, die ich dir jetzt auch gerade gezeigt habe. Option 2 ist, dass du natürlich gerne eingeladen bist, den Weg mit mir zusammenzugehen, beziehungsweise auch natürlich in einer kleinen Gruppe, in der wir intensiv zusammenarbeiten, ja, miteinander zu gehen, und zwar in der Ausbildung zum Führungskräftecoach. Da lernst du dann Schritt für Schritt zum einen den wissenschaftlich fundierten Prozess für das Führungskräftecoaching und erhältst zum anderen natürlich auch eine Zertifizierung als Führungskräftecoach, die eben von vielen offiziellen Stellen und Arbeitgebern mittlerweile schon von meinen ehemaligen KundInnen anerkannt wurde und die damit schon sehr, sehr gute Erfahrungen damit gemacht haben. Was bietet dir die Ausbildung zum Führungskräftecoach? Sie bietet dir eine wissenschaftliche Fundierung auf Basis der Wirtschaftspsychologie. Das heißt, ich bringe hier meine, ja, Kenntnisse mit ein. Ja, du erlernst sozusagen, wie du deiner Vision für eine neue Arbeitswelt auch ein solides Fundament verpassen kannst. Dann haben wir natürlich effektive Coaching-Methodik für die Praxis, denn du möchtest natürlich deine Coachees souverän und selbstbewusst durch ihren gesamten Prozess begleiten, und ich zeige dir meine praxiserprobten Coaching-Methodiken. Das heißt, alle Methoden und Tools und Interventionen, die ich dir zeige, sind alles Tools, die ich selbst auch tagtäglich verwende und mit denen ich eben sehr, sehr gute Praxiserfahrungen gemacht habe. Und wir fokussieren uns auf die Nachhaltigkeit deiner Coaching-Prozesse, denn du willst natürlich die Arbeitswelt maßgeblich und langfristig verändern. Und ich zeige dir eben, wie du das tun kannst mit einem fundierten Konzept. Was sagt Franziska zu der Begleitung? Franziska sagt, Jasmin bietet ein inhaltlich hervorragendes Programm, das wissenschaftlich fundiertes Hintergrundwissen zu moderner, stärkenbasierter Führung und konkrete, praxisorientierte Methoden und Tools zum Einsatz im Coaching perfekt kombiniert. Was sind die Ergebnisse der Ausbildung? Wir haben hier Ergebnisse auf mehreren Ebenen. Zum einen natürlich für dich. Du erlernst selbst neue Kompetenzen, um Führungskräftecoaching fundiert und nachhaltig zu gestalten. Du reflektierst deine Haltung als Führungskräftecoach und gehst selbstbewusster in deine Coaching-Sessions, und du gehst in die Selbsterfahrung und das Sparring zu deiner Coaching-Praxis. Für deine Coachees erreichen wir natürlich auch Ergebnisse, weil wir einen ganzheitlichen Ansatz betrachten, der aktuelle Herausforderungen von Führungskräften in den Blick nimmt. Und die Ausbildung vereint das inhaltliche Was mit dem Wie der Umsetzung. Das heißt, du wendest einen wissenschaftlich fundierten und nachhaltigen Prozess an und hast zum einen natürlich die fachliche Fundierung, aber zum anderen natürlich auch ganz viel Methodik, ja, weil das brauchst du ja letztendlich dann im Führungskräfte-Coaching-Alltag. Und für alle bringen wir mehr Leichtigkeit in die Arbeitswelt. Das heißt, wir setzen auf sinnhafte und nachhaltige Ansätze, um positive Veränderungen zu begleiten. Was sagt Andrea zur Ausbildung? Andrea sagt, sympathisch und verständlich, verbunden mit Wissen, das tiefer geht als all das, was man überall schon über Leadership-Tools etc. gehört und gelesen hat. Bei Jasmin trifft Leidenschaft auf Wissenschaft und Professionalität ein absolut empfehlenswertes Gesamtpaket. Jetzt möchte ich dir hier einmal die Module der Ausbildung vorstellen. Wir haben sechs Module in der Ausbildung. Wir haben Modul 1 mit den Basics des Führungskräftecoachings und Modul 6 mit den Begleitung von Veränderungsprozessen. Modul 2 bis 5 fokussieren sich dann jeweils auf einen Baustein des Führungskräftecoachings. Das heißt, nach den Basics steigen wir dann ein mit der Selbstführung, dann haben wir die Mitarbeiterführung, die Teamführung und die Organisationsführung. Und in Modul 6 wirst du dann nochmal lernen, was du wirklich brauchst, um Veränderungsprozesse zu begleiten. Du wirst in die Konzeptionierung von deinem eigenen Konzept gehen, und ich zeige dir auch, wie du Führungskräfte-Coaching-Maßnahmen dann erfolgreich abschließt. Was sind ergänzende Inhalte? Mittlerweile ist es so, dass die Lernplattform auch schon, ja, sehr gewachsen ist. Also das Herzstück der Ausbildung sind auf jeden Fall die Live-Sessions, wo wir sehr, sehr intensiv in der Kleingruppe miteinander arbeiten. Aber ich habe mittlerweile die Lernplattform auch schon um Bonusmodule und Bonusinhalte ergänzt, auf die du auch zugreifen kannst. Du hast insgesamt, wenn du die Ausbildung buchst, mindestens ein Jahr Zugriff auf die Lernplattform. Und dort befindet sich zum Beispiel ein Bonusmodul Marketing für Führungskräfte Coaches, wenn du überlegst, die Ausbildung so zu nutzen, dass du deine Selbstständigkeit vielleicht auch auf- oder weiter ausbaust. Dann haben wir ein Bonusmodul zum Thema Nutzung von Miro für Online-Coachings. Wir haben ja eine Online-Ausbildung mit der Ausbildung zum Führungskräftecoach, und ich zeige dir hier eben, wie ich Miro nutze, beziehungsweise du wirst das auch in den Live-Sessions dann erleben, wenn wir damit arbeiten, und hast da vielleicht dann nochmal ein neues Tool für deine Tätigkeit. Dann haben wir ein Bonusmodul-Testverfahren, Diagnostik- und Führungskräfte-Coaching. Da zeige ich dir alle Methoden und Tools, mit denen ich arbeite und die du nutzen kannst. Dann habe ich natürlich Einblicke in meine Arbeit. Das heißt, ich werde dir ja, Beispielkonzepte freischalten. Da hast du zum einen ja, Einblicke in ein Curriculum, da hast du Einblicke in Angebote, also es sind echte Angebote, die tatsächlich so geschrieben haben, natürlich anonymisiert, aber dass du einmal auch so den Blick hast, wie ich auch bei der ja, Berechnung der Angebote vorgehe. Und ja, auch weitere Unterlagen und Beispiele, wie du eben konzeptionell auch vorgehen kannst und wo du schon fertige Konzepte hast, auf die du auch zugreifen kannst. Dann haben wir Unterlagen zur Fallvorbereitung und Evaluation. Das bedeutet, ja, ich habe dir eben auch hier Unterlagen hochgeladen, die du nutzen kannst, wenn du neu mit jemandem beginnst zu arbeiten, beziehungsweise auch eine Begleitung evaluieren möchtest. Und wir haben eine Anleitung für das Konzeptionieren von Führungskräfteentwicklungsprogrammen, beziehungsweise das werden wir dann auch live machen. Und du wirst ja auch nochmal ein 1:1 Konzept-Mentoring bekommen, wo wir auch nochmal im 1:1 dann über dein konkretes Konzept sprechen und das dann weiterentwickeln. Genau, also was ist Teil der Ausbildung? Wir haben 6 Live-Methoden-Sessions in der Gruppe, das heißt 1 pro Modul, dann 6 Live-Themen-Workshops und 6 Live-Hot-Seat-Calls. Was heißt das? Das ist letztendlich die Ausbildung zum Führungskräfte-Coach auch ein atmendes Programm. In den Methoden-Sessions schauen wir uns die Methodik des Führungskräfte-Coachings an und probieren das aus, beziehungsweise ich coache auch vor, je nachdem, was, ja, was die Methodik ist oder was die Gruppe auch möchte. Dann haben wir Themen-Workshops, wo wir so ein bisschen out of the box, gehen und ich dir eben nochmal weitere zusätzliche wertvolle Impulse gebe. Und dann haben wir die Hot Seat Calls. Was heißt Hot Seat Call? Diese Sessions dienen zum einen den Fragen, dann haben wir da auch ganz oft kollegiale Fallberatungen gemacht, beziehungsweise auch nochmal geschaut, okay, was braucht die Gruppe noch? Ja, und sind dann eben nochmal auf spezielle Inhalte für diese Gruppe dann eingegangen. Dann haben wir wissenschaftlich fundierte Videotrainings auf der Lernplattform, beziehungsweise mittlerweile sind auch schon ein paar Audio, Inhalte auch drauf. Dann wirst du Diagnostikinstrumente des Führungskräfte-Coachings in der Selbsterfahrung auch kennenlernen. Also du wirst auch diese Tests mal durchführen und mal merken, wie ist das so. Und dann gehen wir auch gemeinsam in die Auswertung und Besprechung. Und zum Abschluss gibt es für jeden Teilnehmenden, jede Teilnehmende ein 1:1 Konzept-Mentoring. Das heißt, hier werden wir nochmal dein Konzept auf Herz und Nieren prüfen. Und was ich dringendst empfehle, also eigentlich ist das schon jetzt seit längerem Pflichtbestandteil der Ausbildung zum Führungskräftecoach, ist, dass du begleitend Testcoachings mit Führungskräften durchführst. Das heißt, da tatsächlich mal ein oder zwei Prozesse mal durchmachst und das einfach mal ausprobierst. Ja, weil nur in der Praxis wirst du dann merken, okay, jetzt habe ich da vielleicht noch mal Probleme, da habe ich vielleicht noch Fragen und in den Hot Seat Calls besprechen wir dann auch diese Praxisprozesse. Das heißt, da geben dann alle auch noch mal einen Bericht darüber und sagen, also ich stehe jetzt mit meinem Testcoachee da und da und ich brauche jetzt da vielleicht noch mal zusätzlich methodische Impulse, dann sammeln wir auch gemeinsam. Vielleicht hast du da auch einen Punkt, wo du nicht weiterkommst. Und so kannst du es eben Schritt für Schritt dann auch das Ganze dann in der Praxis auch lernen und anwenden. Und dann natürlich wirst du dein eigenes Konzept erstellen und wirst nach Konzepterstellung von mir dein Zertifikat erhalten, sodass du dann auch nachweisen kannst und zeigen kannst, dass du die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hast. Dann, was sagt Nicole zu meinen Ausbildungsprogrammen? Jasmin hat hier ein ganz umfassendes Programm aufgebaut, das ich jedem, jeder Coach nur wärmstens empfehlen kann, der oder die sich im Bereich Leadership oder Führungskräfte-Coaching gut aufstellen will. Vielen Dank, Jasmin. Hier kommen wir nochmal zum Abschluss zu den Key Facts zur Ausbildung. Die Ausbildung jetzt im Jahr 2026 startet am 13.02. mit dem Kickoff-Call. Es ist ein 6-monatiges Online-Ausbildungsprogramm von Februar bis Juli 2026. Die Investition für die Ausbildung liegt bei 4.500 Euro netto. Es ist auch eine Ratenzahlung möglich von 6 monatlichen Raten à 750 Euro netto. Und Unter dem Video werde ich dir den ausführlichen Ausbildungsguide verlinken, sodass du da nochmal ganz tief eintauchen kannst und nochmal schauen kannst, okay, passt die Ausbildung zu mir, um wirklich deine Entscheidung mit einem guten Bauchgefühl treffen zu können. Und dort findest du auch Informationen zum Ausbildungskonzept, die Terminübersicht mit allen Terminen, sodass du das schon in deinen Kalender eintragen kannst, sowie natürlich auch Einblicke in die Lernplattform. Das heißt, da ist eine Führung durch die Lernplattform und auch Beispielvideos aus dem ersten Modul, sodass du da schon mal so ein bisschen einen Einblick bekommst. Genau, ansonsten, wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir an kontakt@jasmin-schweiger.de. Auch die E-Mail-Adresse werde ich unter dem Video nochmal verlinken. Und dann hoffe ich, dass ich dich in der Ausbildung zum Führungskräftecoach bald begrüßen darf und wünsche dir bis dahin alles Gute, eine gute Zeit. Kennst du schon meine beiden Ausbildungsprogramme? Im Februar 2026 startet sowohl die Ausbildung für Führungskräfte als auch wieder eine neue Runde in der Gruppe der Ausbildung zum Führungskräftecoach. In der Ausbildung für Führungskräfte lernen Führungskräfte in einer Kleingruppe alles, was sie brauchen für ganzheitliche Führungskompetenz. Und in der Ausbildung zum Führungskräftecoach zeige ich dir, wie du Führungskräfte coacht, qualitativ hochwertig und wissenschaftlich fundiert. Du findest die Links zu beiden Ausbildungen in den Shownotes und ich freue mich, wenn du reinschaust und natürlich, wenn du dabei bist.